Herzlich willkommen zur neuen Folge des Makler und Vermittler Podcasts. Diese Folge gehört zu unserem AO-Spezial für moderne Ausschließlichkeitsagenturen. Hier sprechen Agenturen offen über ihre Erfolge, ihre Learnings und ihre Sicht auf den Vertrieb der Zukunft. Mein Name ist Nico Locker. Es gibt das Vorurteil, in der Ausschließlichkeit sei zu wenig Unternehmertum. Unser heutiger Gast zeigt eindrucksvoll, dass genau das Gegenteil möglich ist. Dies ist der Teil 2 zu meinem Interview mit Marco Klenk von der RNV-Agentur Klenk, eine Agentur, die 2025 die erfolgreichste Agentur ausgezeichnet mit dem Unternehmerass in Gold war, hat ganz klar mit Strukturen, Stand-up-Mentalität und Fokus auf Firmenkunden, ich sag mal so, fast alles gerissen, was man in jungen Jahren schon reißen kann. Und ich würde eine ganz kurze Zusammenfassung geben für alle, die vielleicht den ersten Teil noch nicht gehört haben oder es vielleicht ein bisschen her ist. Ich habe mir mal so mitgenommen, seine Erfolgsfaktoren sind, im Büro trägt man Badelatschen, man spielt Mario Kart und hat am besten keine Lebenspartnerin. So, das war jetzt ein bisschen mit einem Augenzwinkern, aber das war Inhalt. Ich würd's vielleicht nochmal ganz kurz komplettieren. Also was ich wahrgenommen habe vor dem Gespräch vom letzten Mal war, hab eine klare Vision, sei stur, diese zu verfolgen und hab auch den entsprechenden Fleiß. Und bei Marco war es einfach so, er hatte die Vision, hat sie verfolgt und weil er leider zum Glück, kann man aus der Perspektive nehmen, wie man will, keine Lebenspartnerin hatte, hat er das statt in 10 Jahren schon in 2 Jahren erreicht. So kann man es vielleicht ganz kurz zusammenfassen. Wir haben beim letzten Mal sehr viel über Kultur gesprochen, unter Unternehmenskultur, über Leadership, wie er selber sich als Führungskraft sieht, wie er seine Agentur aufbaut, was die Rollen in den Agenturen sind, wie er die Mitarbeiter einbringt. Ich will gar nicht sagen motivieren, weil ich glaube, so wie du die Agentur führst, motivieren die Mitarbeiter sich selbst. Denn alle fokussieren sich auf ihre eigenen Fähigkeiten. Du nimmst ihnen quasi das ab, wofür sie am besten oder wofür andere besser geeignet sind. Das machst du als Unternehmer genauso. Und wo wir jetzt hier weitermachen wollen heute, ist der Punkt, ich hatte das letzte Mal dich gefragt, was so ein bisschen deine Agentur besonders macht. Und da hast du richtigerweise mit dem Thema Kultur angefangen, mit den Mitarbeitern angefangen, mit den Vertriebspartnern angefangen. Und jetzt weiß ich aber auch, dass du besonders im Bereich Handwerk unterwegs bist. Und da würde mich jetzt einfach mal interessieren, ja, was macht euch oder dich so besonders für die Zielgruppe Handwerk?
Ja, erstmal nochmal hallo zusammen und Nico auch hier, danke an deine Anmoderation. Bevor ich auf die Frage antworte, muss ich jetzt erstmal noch kurz einen Einschub bringen. Sonst hält man mich wahrscheinlich für das unemotionalste Sorry-Arschloch, was draußen in der Versicherungsbranche rumläuft. Das war natürlich bewusst mit einem Augenzwinkern gesagt, aber man muss ja fairerweise auch sagen, wenn man die richtige Frau an seiner Seite hat, kann das auch ein unfassbarer Boost sein, eine unfassbare Unterstützung. Nicht, dass das jetzt hier der eine oder andere oder vielleicht die eine oder andere komplett falsch auffasst. Da habe ich nicht die komplett verschobene Wertvorstellung. Das ist sondern nur einfach das Thema gewesen. Da es bei mir in dem Zuge damals einfach nicht so war, konnte ich halt meine komplette Zeit fürs Unternehmen investieren, da rein investieren, was man ja sonst logischerweise auch anders gemacht hätte. Das möchte ich nur einfach nochmal kurz klarstellen, weil sonst kann man das vielleicht auch, wenn man es falsch verstehen will, sicherlich falsch verstehen und ich denke, das würde ein falsches Bild auf mich werfen, aber das als Einschub. Und ja, was macht uns fürs Thema Handwerk besonders? Im Grunde habe ich mir immer angeschaut, okay, was habe ich für einen Produktpartner? Und der Produktpartner ist halt einfach im Bauausbauhandwerk unfassbar stark. Alleine wenn ich an das Thema Liquidität, Kaution, Bürgschaften denke, aber auch im allgemeinen Absicherungsbereich sind wir da halt einfach ein Top-Partner. Und im Grunde, du kannst dir ja wunderweise jede Zielgruppe raussuchen, die du betreuen willst. Wenn dein Produktpartner nicht die passenden Produkte hat und die Menschen nicht zu dir passen, bringt dir ja die beste Zielgruppe nichts. Das ist wie wenn ich sage, ich würde unfassbar gerne beispielsweise Ärzte versichern und mein Produktpartner ist da gar nicht gut drin und ich komme vielleicht menschlich mit den Ärzten gar nicht klar, dann ist das ja quasi der eine Fokus. Und da habe ich mir natürlich erstmal lange die Zielgruppe angeschaut. Hier kann ich natürlich oder muss ich auch sagen, dass ich da super Unterstützung vom lieben Maximilian Schroll von Jumata Consulting hatte, dem ich da jedem nächstens ans Herz legen kann. Und da haben wir halt einfach erstmal uns die typische Zielgruppe angeschaut. Der Handwerksbetrieb, der jetzt der Seniorchef zwischen 50 und 60 ist, der die Firma bald in die nächste Generation geben will, wo der Juniorchef vielleicht in meinem Alter ist, vielleicht ein paar Jahre jünger ist als ich. Und was macht den typischen Handwerksbetrieb aus? Oder die Menschen dahinter? Sie lieben Fußball. Sie stehen jeden Samstag, Sonntag auf dem Sportplatz, trinken 2-3 Bier, essen eine Bratwurst und verbinden sich damit einfach. Und als ich dann gemerkt habe, dass das genauso gut auf den Mensch war, der erste FCN.
Das muss ich jetzt ganz kurz erklären, weil für alle, die den Podcast natürlich nur hören, ich habe einen Schluck Wasser genommen und da ist ja ein Emblem vom ersten FC Nürnberg drauf. Aber jetzt Marco, mach gerne weiter.
Und ist ja bei mir im Grunde dann genau das Gleiche. Jahrelang Fußball gespielt. Ich bin unfassbar fußballverrückt, bin großer Fan, was viele leider dann nicht ganz von der Abgrenzung geschafft haben, da ich Businesspartner hier beim VfB bin und das oft beruflich nutze. Ich bin nach wie vor und werde es auch immer bleiben, großer Fan des Hamburger Sportvereins, der schöne Traditionsclub im Norden. Und ich habe früher jahrelang Fußball gespielt, musste das dann aufgrund einfach von dem beruflichen Werdegang und dem Wegzug leider sein lassen. Ansonsten wäre ich heute auch noch aktiver Fußballer. Meine ganzen engen Freunde aus der Heimat sind mittlerweile sogar Spielertrainer. Das heißt, wenn ich in der Heimat bin, bin ich einen Tag zusammen mit meinen Eltern auf dem Sportplatz bei dem Zuschauen und den anderen Tag schauen wir quasi unserem Lieblingsverein oder auch einem meiner engsten Kumpels, der Fußballprofi ist, zu. Das heißt, bei uns dreht sich alles um Fußball. Wir stehen natürlich auch auf dem Sportplatz, trinken unsere 2-3 Bier, essen die Bratwurst. Das heißt, die Art und Weise, die Mentalität, genauso wie diese gewisse Lockerheit. Ich habe, glaube ich, über 5 Jahre kein Hemd mehr zum Arbeiten getragen. Ich trage im Grunde maximal ein T-Shirt, wenn ich einen Sakko trage, mit T-Shirt drunter für Events. Wenn ich im Büro bin, im Sommer nur Polos. Wir haben ja schon gehört, die Badelatschen, natürlich nicht im Kundentermin, sondern nur im Office. Und sonst im Winter bin ich mit normalen Pullis, Hoodies und allem unterwegs. Also wirklich gepflegte Freizeitkleidung. Und das ist ja auch das, was ein Handwerksbetrieb ausmacht. Die wollen keinen gestriegelten Versicherungsvertreter mit Anzug und Krawatte vor sich haben, sondern jemand, der natürlich ordentlich gepflegt dasteht, der eine gewisse Lockerheit hat. Aber trotz der Lockerheit bringe ich trotzdem eine unfassbare Beratungsqualität mit. Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Im Grunde Hochdeutsch, sag ich mal, kriege ich hin, aber man hört es mir sicherlich an, es klappt nicht perfekt. Und da hat man halt einfach gemerkt, hey, es passt halt einfach menschlich unfassbar mit dieser Zielgruppe. Und da geht es ja nicht nur drum, passe ich zu der Zielgruppe, sondern ich habe es mir anders gedacht, passt die Zielgruppe zu mir. Ich will ja mit Menschen zusammenarbeiten, mit denen ich mich gut verstehe, die ich mag, weil die Arbeit nimmt die meiste Zeit unseres Lebens inne. Und dann will ich ja nicht Kunden betreuen, wo ich mir denke, yo, ich habe jetzt bei dem einen Abschluss gemacht, aber eigentlich konnte ich den gar nicht leiden. Das war ein richtig unangenehmes Gespräch. Das habe ich halt nicht. Ich habe nur coole, lockere, entspannte Gespräche mit Menschen, wo es einfach Spaß macht, zusammenzuarbeiten, die ich auch quasi zu den Heimspielen beim VfB einlade. Da habe ich meine 4 Business Seats. Da verbringen wir den ganzen Tag zusammen, trinken was zusammen, essen zusammen, schauen Fußball, haben das Erlebnis. Das machst du ja auch nicht mit Menschen, wo du sagst, das sind quasi nur Kunden mit einer rein beruflichen, wo dich das Private drumherum gar nicht interessiert. Das sage ich mal so zum Thema, wie kamen wir aufs Handwerk? Und dann haben wir halt das komplette Personal Branding mit einer eigenen Webseite und vor allem auch mit dem Firmenlogo. Da ist quasi auch der Hammer vom Handwerk drauf, dass man es quasi direkt wiedererkennt, mit assoziiert. Weil im Grunde, wir hatten schon immer viele Handwerksbetriebe in der Kundschaft. Ich kenne mich da einfach super aus. Plus, ich habe quasi abseits von dem Versicherungsgedanken, habe ich mit 22, 23 Jahren meine erste Immobilie gekauft, wo man renoviert hat, umgebaut. Da hatte man schon mit vielen Handwerksbetrieben Kontakt, hat deren Engpässe gemerkt, wusste, okay, wo drückt denn da eigentlich der Schuh, wie ticken die, was brauchen die, wo fehlt denen vielleicht im Grunde im Kaufmännischen oder im Betriebswirtschaftlich so ein bisschen Know-how, wo die einfach viel Optimierungsbedarf liegen lassen, weil sie einfach super Handwerker sind und sich auf ihre Kernkompetenz beschäftigen, aber sorry, keinen Bock haben, sich mit dem lästigen Versicherungs- und Finanzzeug drum zu kümmern. Und dann war für mich das halt ein Thema. Dann hat man natürlich das Immobilienthema weiter ausgebaut, hat da mal wieder was gekauft, da was kernsaniert, nochmal was gekauft und hatte dann mit den verschiedensten Handwerkern Kontakt. Und dann war für mich klar, der Handwerker macht für mich in meinen ganzen Objekten die Heizungswartung und ich mache seine Versicherung für ihn. Und er vertraut mir blind, ich vertraue ihm blind. Da wird nicht beim Preis nachgefragt, weil klar ist, jeder bietet dem anderen eine super Lösung. Und dadurch hast du halt dann auch aus dem privaten Aspekt ein anderes Thema. Dann klar, jeder Handwerksbetrieb oder die meisten haben hoffentlich dann auch Immobilien zur Kapitalanlage. Dann hast du da halt eine Gemeinsamkeit, wo du dich von vielen irgendwo abheben kannst, dann sprichst du einfach auf einem anderen Level sozusagen als Immobilieninvestor mit ihm, wo es darum geht, wie kannst du das umsetzen. Und so haben wir, sage ich mal, dann das Thema Handwerk ausgearbeitet. Und das ist ja auch ein Thema, das wächst ja von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr. Das Know-how baut sich aus, man kriegt mehr Insights im Handwerk mit, kann die Handwerker noch besser bedienen, kennt die ganzen Sonderregelungen. Und im Endeffekt, wenn ich an das Thema Mitarbeiter denke, das Schlimmste und Schwierigste im Handwerk ist es ja, passende Mitarbeiter zu finden. So, dann sagen alle, ja, hier mit BAV fangen wir nicht an. Jetzt haben wir halt ganz andere Benefits noch im Angebot wie der typische Versicherer durch Kooperation. Und im Endeffekt, was betrifft jeden Handwerksbetrieb? Die haben eine Kolonne, mehrere Kolonnen, die draußen rumfahren, die fahren auf Baustelle und müssen sich mittags irgendwo mit Essen versorgen. Sitzen den ganzen Tag, arbeiten, haben quasi ihren körperlichen Einsatz. Wie ist es bei mir mit meinem Team? Wir sind jetzt auch mittlerweile ein 12-köpfiges Team im Außendienst. Wir sind draußen unterwegs. Wir müssen gucken, wie besorgen wir uns was zu essen? Wie bereiten wir was vor? Wie nehmen wir es mit? Wir sitzen den ganzen Tag im Büro, im Auto, beim Kunden. Klar, im Büro stehen wir auch durch die höhenverstellbare Schreibtische. Also du hast sehr viele Schnittmengen. Und dadurch, dass ich ja selbst nicht nur irgendwo 1, 2 Angestellte habe, sondern mehrere, bin ich ja auch selbst Unternehmer und kann ja auch nachweislich meinen Handwerksbetrieben sagen, hey, guck mal, in der Branche, wo es auch sehr schwierig ist, Personal zu finden, habe ich in 2, 2,5 Jahren 10 Menschen eingestellt mit den und den Themen und Benefits, die auch genau deine Belegschaft interessieren können und super passen. Und das war dann halt einfach so ein Fit, wo man gemerkt hat, vom Menschlichen, vom Fachlichen, von den gemeinsamen Interessen und auch vor allem von dem Blick über den Tellerrand von dem Versicherungswesen hinweg, wo ich da einfach top unterstützen kann. Dann haben sich halt Kooperationen aufgetan mit Kapitalanlageimmobilien im Bereich Denkmalschutz, Steueroptimierung, wo ich halt im Handwerkbetrieb, der halt nur darüber abkotzt, dass er viele Steuern zahlt und gerne in Immobilien investiert, das Perfect Match bilden kann, weil ich ihm sagen kann, ich besorge dir die passende Immobilie mit dem passenden steuerlichen Konstrukt dahinter oder berate dich, wie du es selber machen kannst, damit du deine Steuerlast drückst und durch deine Steuerlast Vermögen aufbaust in einem Thema, wo du dich selber auskennst, im Handwerklichen, bei der Renovierung von Immobilien, wo du selber deine Netzwerke hast, wie du das machen kannst. Und das ist dann halt so dieses Thema, dass wir bei unserer Zielkundschaft Handwerk ja gar nicht nur dieses, ich kann als Versicherungsberater dem eine Haftpflicht, eine Transport, einen Inhalt rechnen, sondern wir denken das Thema viel größer, viel weiter und machen so viel mehr und heben uns da halt ganz klar von den meisten anderen Betrieben ab, die sich auch schimpfen, sie können Handwerk und sind da gut drin, weil wir einfach Themen bespielen, die haben andere gar nicht auf dem Schirm. Und Themen bespielen, nicht die ich geschult bekommen habe, sondern die ich selber für mich ja umsetze, schon umgesetzt habe und auch mache, was ja eine ganz andere Flughöhe ist und vor allem eine andere Diskussionsgrundlage, weil du selber einen Unternehmer gegenüber sitzen hast und nicht einen angestellten Firmenspezialisten, der dir behauptet, was jetzt klappt und was toll ist. Ich habe ja alles selber getan.
Und du warst ja selber damals in der Rolle als Firmenspezialist, bevor du die eigene Agentur
gegründet hast. Richtig.
Du konntest ja adaptieren, was konntest du damals, also fachlich und jetzt als Unternehmer. Ich würde mal ganz kurz versuchen, was zusammenzufassen, was so aus meiner Wahrnehmung von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, was der Erfolgsgeheimnis, würde ich es jetzt mal nennen, vielleicht nicht die einzelnen Punkte, aber die Masse an Punkten macht vielleicht das Erfolgsgeheimnis und dazu hätte ich auch die nächste Frage dann. Also Zusammenfassung, ich würde mal sagen, um in Handwerk erfolgreich zu sein, und ich glaube, das betrifft fast alle Zielgruppen, die man sich definiert, erstmal das Thema Authentizität, ja, also dass man selbst bleibt, eben wenn du nicht der Mensch mit Krawatte, Anzug bist, und dann komme ich zum zweiten Punkt, dann eben auch Mensch, dass es menschlich passt, also dass die Menschen zu einem selbst passen. Nicht nur die Frage, finden die Menschen mich sympathisch, sondern finde ich auch die Menschen sympathisch, kann ich mir vorstellen. Also bin ich begeistert, wenn ich früh aufwach und das Telefon klingelt und ich springe aus dem Bett und sage, ja, mein Lieblingskunde ruft an. Also das ist ja so ein bisschen der Wunsch, den wir alle eigentlich haben. Ja. Gepaart mit zu wissen, was interessiert eigentlich diese Zielgruppe, jetzt in dem Fall zum Beispiel Fußball mit dem VfB, die ja zum Glück auch aktuell recht positive Zeiten haben.
Können wir uns nicht beschweren, ja.
Genau, da bin ich als Clubfan ein bisschen anderes gewohnt, aber egal. Dann sollte man sich natürlich auch auskennen, logisch. Man soll also fachlich, also welche Lösungen kann man da bieten, was braucht vor allem, welchen Bedarf hat die Zielgruppe. Und daraus natürlich die richtige Ansprache auch zu fixen, dass man eben nicht mit 10 Themen um die Ecke kommt, sondern mit den Themen, die wirklich die Zielgruppe auch bewegt, um dann Vertrauen aufzubauen und die Sprache auch der Zielgruppe zu sprechen. Eine Sache habe ich mir jetzt noch aufgeschrieben und da würde ich vielleicht gern noch ein bisschen tiefer reingehen, weil wenn wir über den Unterschied zwischen modernem Vertrieb und klassischem Vertrieb zusammen philosophieren, uns austauschen, würde mich mal das Thema, du hast gesagt, Personal Branding.
Ja.
Also du hast dir ja eine Marke aufgebaut, die nicht nur Versicherung ist. Du hast das Thema Immobilien, du hast Kooperationen erwähnt. Und jetzt stellt sich so ein bisschen die Frage, im klassischen Ausschließlichkeitsvertrieb ist ja der eigentliche USP, ich bin der Ansprechpartner in der Region für meinen Produktpartner. So. Ich nehme es bei dir wahr, dass du da einen nächsten Schritt gemacht hast. Oder einen anderen Schritt, könnte man auch sagen. Was hat dich zum einen dazu geführt, das zu tun und war das auch leicht umzusetzen, sage ich mal, und durchzusetzen?
Ja, also im Grunde war es leicht durchzusetzen, das definitiv nicht. Weil so ein Thema, wenn man was anders macht, was neu macht, ist natürlich immer mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden, sehr viel Arbeit, wo da rein investiert wird, weil du hast ja nicht irgendwo so dieses, du kannst dir abgucken, wie macht's der andere, weil jeder präsentiert sich, sag ich mal, viel mit hier durch Regionalität. Ich bin der Ansprechpartner von der Versicherung in der Region für dich und hängt sich quasi so an diese Versicherung dran und hofft, dass dieses Image von der Versicherung nach außen wirkt. Und da kannst du ja Copy-Paste machen und kannst dir bei anderen schauen, wie hat der das gemacht, wenn du auf einen komplett anderen Ansatz wählst, weil du sagst, du bist nicht nur hier, klar wirst du hier in der Region der Platzhirsch sein, aber im Grunde, ich sehe das eigentlich komplett süddeutschlandweit und ich kann ja deutschlandweit meine Kunden betreuen, dass ich quasi von Unternehmer für Unternehmer denke. So ist ja auch mein Slogan im LinkedIn-Titelbild. Und da gibt's für mich dann kein regionales. Da ist quasi Thema, ich bin der Spezialist für diese Kundengruppe. Da bin ich nicht auf eine Regionalität beschränkt, sondern ich bin, sag ich mal, beschränkt auf Unternehmer, Unternehmen. Und ja, warum dann Personal Brand? Weil jetzt mal unter uns gesprochen, meine Kunden sind nicht bei der R&V versichert. Meine Kunden sind bei Marco Klenk versichert. Die kommen wegen mir, die kommen wegen meinem Know-how. Und wenn das jetzt sicherlich irgendeine Führungskraft von der R&V hört, die denkt sich, wie kann man das sagen? Aber es war unter uns gesprochen, es ist doch schlussendlich so, ob da jetzt ein blaues Schild an dem Büro hängt, ob da jetzt ein grünes hängt, ob da ein orangenes oder ein rotes hängt. Es würde vielleicht nicht so gut zum beigen Anstrich passen, ja. Aber die Menschen sind ja wegen mir zur R&V gekommen, wegen meiner Kompetenz, wegen meinen Lösungen. Klar gibt es Bestandskunden, die ich habe, aber wieso sind die bei uns in der Agentur und immer noch da? Weil wir einen super Job machen als Team, weil meine Mitarbeiter einen geilen Job machen, weil die Kunden super betreuen, weil wir Lösungen bieten. Wir bauen ja jeden Kunden aus, weil wir einfach mehrere Sachen machen und Lösungen aufzeigen und präsentieren und das ist einfach People-Business. Und dementsprechend ist für mich das Thema Marke, Personal Brand, somit das Wichtigste überhaupt, weil im Endeffekt die Leute reden und sollen drüber reden, sie sind bei Marco versichert und sie sind nicht bei der R&V versichert. Und das ist für mich so das Thema. Deswegen auch für meine Mitarbeiter so, dass sind dann die Kunden halt bei der Agentur Klenk versichert und nicht bei der R&V, weil es auf uns, auf unsere Dienstleistung ankommt, auf wie helfen wir Menschen weiter, wie gehen wir mit Menschen um, welchen Schaden machen wir. Da ist ja eigentlich die Gesellschaft eigentlich der Sparringspartner, der uns quasi den Rücken stärkt, der uns die Produkte gibt, der mit uns, sag ich mal, Sachen ermöglicht. Aber im Endeffekt, das Geschäft machen doch wir draußen vor Ort. Wir Menschen, von Mensch zu Mensch.
Ich glaube, das ist eines der wesentlichsten Elemente, die unsere Branche und damit auch den Vertrieb ausmachen. Also das Menschliche. Und ich glaube, wenn man jetzt LinkedIn momentan die Newsfeeds sich anschaut, je nachdem, welcher Bubble man ist. Also ich glaube, das ist so eine Standardaussage. Wir brauchen alle KI, wir müssen automatisieren, aber das Menschliche nicht vergessen. Und ich glaube, jeder, der lang genug in unserer Branche ist, weiß, dass die treuen Kunden, die sind bei einem Menschen versichert und eben nicht bei einer Company. Genau das. Magst du vielleicht noch ein bisschen kurz zu erzählen, was für dich Personal Branding ausmacht? Also wo beginnt das, wo endet das? Was hast du da so im Besonderen gemacht?
Wo fängt's an, wo hört's auf? Also im Grunde Personal Branding umfasst für mich eigentlich alles. Weil im Grunde Branding, also Marketing ist ja im Grunde vielleicht, wieso kauft jemand ein Produkt bei mir? Und Branding ist ja im Grunde, wieso erzählt er es weiter? Wieso bleibt er auch bei uns? Wieso ist er bei uns Kunde? Und da haben wir eigentlich mittlerweile verdammt viel gemacht. Also da kriege ich teilweise im Freundeskreis immer mal wieder so einen Schmunzler gemacht, so, ey, musst du dein Logo überall draufdrucken? Was musst du jetzt eigentlich schon wieder machen? Oder auch wenn wir R&V-Gäste da haben, die sagen auch so, ey, wo willst du es jetzt eigentlich noch überall anbringen? Ich habe letzten Sommer, also im Sommer 25, an meine Firmenkunden, an die größeren Kunden, ein Geschenk gemacht mit einem gebrandeten Seko. Mit quasi Bild von mir, Agenturlogo, einem Spruch. Da nochmal Props raus an einen guten Kumpel, der sich den Spruch überlegt hat. Der war dann quasi, Weihnachten gehört die Familie, der Sommer gehört uns. Das war dann unser Sommergeschenk, gebrandet in unserem Logo, wo ich einfach sage, da konnte halt jeder was mit anfangen. Wir haben hier den deutschen Meister-Schokoladier in Sindelfingen sitzen. Da haben wir eine eigene gebrandete Schokolade mit ihm zusammen entworfen. Das sind quasi so 9 Quadrate. Im mittleren das größte ist unser Firmenlogo. Auf der Rückseite haben wir schön Erdbeer-Kokosstreusel, die wir auch immer gerne Kunden und Gästen als mitgeben oder als Geschenk verschicken, weil ich einfach sage, du kannst jemand ja natürlich was schenken und es kann irgendwo eine gute Schokolade sein oder sie kann halt gebrandet sein, damit die Leute auch beim Essen nochmal und anders irgendwo an dich denken. Dann habe ich ja eigentlich einen kompletten Teamshop mit Klamotten von T-Shirts, Polos, kurze Sporthosen, lange Sporthosen, Trikots. Wir haben zum Beispiel Hoodies. Also das ist so von allem, was ich höre, ist das der bequemste und beste Hoodie, den die je anhatten. Und das ist dann auch cool, wenn die Freunde das gerne tragen. Mal immer wieder, wenn man auf dem Sportplatz oder in der Heimat ist, Leute mit seinen MK-Merch-Sachen sieht. Wir haben ja die Badelatschen, die mir gesagt haben. Die tragen die Jungs natürlich gerne im Freibad im Sommer und auf Malle werden sie auch schon schön zur Schau getragen. Und da haben wir halt im Grunde, Branding hört in meinen Augen nie auf. Wir haben auch zum Beispiel, ich habe eine eigene Melodie kreieren lassen. Da denkst du dir, wieso brauchst du das so als kleines Unternehmen? Dachte ich mir tatsächlich auch, ist unnötig. Aber wenn ich Branding mache und wenn ich Marketing mache, dann ist das für mich alles aus einer Hand. Ich habe ja gesagt, Startup-Mentalität. Ich will dann auch alles großziehen und denke dann halt auch alles jetzt schon mit, was ist, wenn es irgendwann mal in dieser Größe wäre, will ich es von Anfang an richtig machen. Diese Melodie durchläuft den Hintergrund oder die Hintergrundmusik bei jedem Reel, das auf Instagram von meinem Videografen hochgeladen werde. Diese Melodie ist die Hintergrundmelodie von meinem Anrufbeantworter am Handy. Diese Melodie ist die Hintergrundmelodie vom Anrufbeantworter von jedem Angestellten, vom Festnetz in der Agentur. Es wird jetzt bald auch noch was Neues kommen von mir. Da will ich noch gar nicht so viel vorwegnehmen. Es wird spannend sein. Das wird auch ein Thema sein, wo man dann quasi bei einem gewissen Einspannen und Ausspannen eine gewisse Melodie hört. Diese Melodie, die man da hört, hat natürlich zu 80% auf Basis von dieser Melodie, dass man quasi immer das, wie wenn du diese Coca-Cola-Werbung siehst. Du musst gar nicht hinschauen, du hörst die Melodie und du weißt direkt, was für ein Unternehmen das ist. Und das ist ja für mich Branding von Anfang bis Ende. Wenn jeder ein Video sieht und das ein Kunde ist, denkt sich, ey, das ist doch die Agentur Klenk, auch wenn er vielleicht mich persönlich noch nie gesehen hat, er soll an dieser Melodie erkennen, dass das wir sind. Und deswegen ist für mich das Thema Personal Branding so unfassbar wichtig, weil das in meinen Augen so, ja, das zentralste Tool, das zentralste Werkzeug überhaupt ist, dass man einfach von diesen vielen Marketingaktivitäten, die man hat, die man macht, die Leute sofort wissen, das hängt da und da und damit zusammen.
Jetzt hast du, ich sag mal so, in der Endstufe erwähnt, Melodie, Merchandising möchte ich schon fast nennen. Also deine Mitarbeiter sind wahrscheinlich dann auch voller Stolz, wenn da was rauskommt und nutzen das. Ja. Wenn jetzt eine Agentur zu dir kommen würde und würde sagen so, hey, habe ich bisher noch gar nicht gemacht, weiß auch gar nicht, wo ich anfangen sollte. Also wenn du jetzt einen Tipp hättest, was wäre so der erste Schritt, wenn man bislang gar nicht in diesem Kontext unterwegs war? Was wären für dich so der erste oder die ersten 2 Schritte, die man tun sollte, wenn man in das Thema eigene Marke, Aufbau reingehen möchte?
Ich sag's mal, da musst du relativ früh anfangen. Du musst dir erstmal selbstbewusst sein, wer bist du und was willst du quasi nach außen wirken und strahlen. Jetzt bestes Beispiel, wenn ich ein Anzugträger bin, brauche ich keine Hoodie-Kollektion rausbringen, weil ich da nicht dahinter stehe, weil das bin nicht ich. Das sind halt so die Dinge, man muss erstmal selbst wissen, für was stehe ich eigentlich, wie bin ich, wie tick ich. Das ist ja vielen Leuten manchmal gar nicht bewusst, was ich da empfehlen kann. Ich fliege einmal im Jahr eine Woche allein in Urlaub, um einfach meinen klaren Kopf, meine Gedanken zu ordnen. Da hat man viel Zeit. Da denkt man über Dinge nach, über die will man sonst nicht nachdenken, weil man halt irgendwo die Zeit hat und drüber nachdenken muss. Und das kann ich jedem wärmstens empfehlen. Da muss man halt erstmal die Grundlage schaffen. Und dann muss man halt einfach schauen, was passt zu sich, zu seinem privaten Umfeld, zu seiner Kundschaft und wie kann das dann quasi irgendwie matchen. Weil wenn ich zum Beispiel jetzt nur auf, sag ich mal, es gibt ja jemanden, der betreut vielleicht hauptsächlich Familien, hat quasi Kindersparpläne als Aktion, dann bringe ich natürlich andere Sachen in dem Bereich, wie wenn ich eine andere Zielgruppe habe. Wenn ich zum Beispiel Ärzte habe, dann gucke ich ja eher, dass ich in deren Zusammenhang da Sachen branden lasse.
Ja gut, jetzt würde mich natürlich ein bisschen interessieren, es geht auch in das Thema Bonifikation, Wettbewerbe, Vergütungssysteme, würde ich jetzt überswitchen wollen, aber ich will die Brücke dazu bauen. Du hast jetzt dir eine eigene Marke geschaffen. Wie geht's, ich sag mal, dein Produktgeber damit eigentlich um? Also ist das etwas... Also ich meine, du berichtest jetzt hier im Podcast, also man wird es wissen, logischerweise. War das leicht umzusetzen oder hast du da Tipps, wenn andere sagen, hey, ich würde das auch gern machen, wie könnte man das gut verargumentieren?
Ja, also leicht war es nicht. Man muss ja fairerweise sagen, so Konzerne geben einem ja schon Leitplanken vor und haben ja schon immer gerne irgendwo noch eine gewisse Kontrolle und sind ja eigentlich nicht so Fan von Personal Branding, sondern sind ja eher von, wir brauchen das R&V-Branding, ihr draußen vor Ort müsst das R&V-Branding hochhalten. Da gab es natürlich sehr viele lange, harte Kämpfe und Diskussionen. Jetzt muss man auch sagen, dass ich das ein oder andere halt einfach manchmal auch gemacht hatte, ohne zu fragen, weil ich die Antwort vorher schon kannte oder vermutet hatte zu kennen. Und da muss man halt auch vorsichtig sein. So, ich bin jetzt mir nicht sicher, wenn ich jetzt nicht so erfolgreich gewesen wäre in der letzten Zeit, wie das ganze Thema dann aufgestoßen wäre. Dadurch, dass halt aber einfach der Erfolg in dem Zusammenhang dafür spricht, ist das halt schon wieder irgendwo ein anderes Thema. Deswegen tue ich mir schwer, da irgendwo jemanden einen Tipp zu geben oder das zu raten, weil man halt fairerweise sagen muss, wenn es dann nicht so fruchtet und nicht so einschlägt, dann kann man sich da auch irgendwo echt in ein kleines Problemfeld geben, wo ich ja eher dann den einen oder anderen vor schützen sollte, wie da jetzt mit einer blinden Naivität, hey, mach das und rennt drauf los. Da muss man auch manchmal so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen.
Fair Point, auch danke für den Hinweis natürlich. Ich glaube aber, das, was bei dir heraussticht, ist, du hast ja nicht eine eigene Marke gemacht, um eine eigene Marke zu haben, sondern du hattest eine Vision und in dieser Vision war die Marke oder dein Personal Brand war Bestandteil. Man könnte es jetzt auch mal Businessplan nennen oder wie auch immer. Ja, also da war Bestandteil, dass wenn du da so erfolgreich sein möchtest, dann muss das eine mit dem anderen eben zusammenpassen. Ja. Aber wie man so schön sagt, Erfolg ist das beste Argument und auch mit Sicherheit auch die beste Motivation. Aber das würde mich dann zur eigentlichen Frage führen. Wir haben ja in der klassischen Ausschließlichkeit gibt's ja verschiedene, ich nenne es jetzt mal Motivation, Anreizsysteme. Mhm. Ja, das kann die Vergütung selber sein, das kann die Bonifikation sein, Wettbewerbe, Veranstaltungen, all die ganzen Sachen. Wie steht ein Mensch, der innerhalb kürzester Zeit so erfolgreich geworden ist wie du, wie steht jemand wie du zu diesen ganzen Themen? Motivieren die dich oder gibt's andere Dinge? Das würde mich interessieren.
Das ist eine gute Frage. Da ist wirklich das Thema, wo fange ich an, wo höre ich auf? Also im Grunde, zur allgemeinen, bevor ich auf die Details eingehe, Grundmotivation ist jetzt tatsächlich wirklich nicht das Geld. Klar, es ist schön, dass wir bei uns in der Branche einfach gesegnet sind und gerade in dem Bereich der Selbstständigkeit einfach da auch ein sehr gutes Einkommen irgendwo erzielen können. Das muss man einfach auch dazu sagen. Das sieht einfach in anderen Branchen irgendwo anders aus. Ob ich jetzt einen Sprung von 40 auf 50.000 brutto machen kann, ist natürlich immens. In einem, sag ich mal, beispielsweise Sachbearbeiterjob irgendwo im Handel, da gibt's ja bei uns einfach andere Dimensionen. Und ich sag's mal so, mich treibt nicht das an, dass ich mir sage, ich will dieses Jahr diese Summe verdienen, ich will nächstes Jahr diese Summe verdienen, ich will irgendwann diese Summe verdienen, sondern bei mir ist das erst so, ich habe einen klaren Plan, eine klare Vision auch von meinem Leben, wie ich irgendwann leben will, was für ein Leben ich führen will, quasi was für einen Freiheitsgrad ich mein Leben haben will. Und natürlich muss man auch da fair sein und sagen, für einen gewissen Lebensstandard, gewisse Sachen, die man vorhat, ist natürlich Geld das Werkzeug dazu. Und das Werkzeug wird halt dank dieser Selbstständigkeit, einfach diesem Glück, so eine Agentur führen zu dürfen, wird das natürlich manchmal halt, wie soll man so schön sagen, da wird halt manchmal das Messer, wenn jetzt das Werkzeug ein Messer ist, manchmal ein bisschen geschärfter, wie es jetzt in einem anderen Bereich ist. Aber mich ist eher so, mich treibt wirklich das an, so dieses große Ganze, dieses Lebenswerk zu haben, dieses Leben so zu führen, wie ich es irgendwo fühlen will und vor allem auch dieses viel zurückzugeben. Da geht es ja auch teilweise darum, was für Pläne hat man, wo man gerne irgendwo familiär was zurückgibt, wo man noch eine Vision hat. Und da sag ich mal ein konkretes Beispiel, wenn ich mich dran erinnere, das war 2024 im Oktober, mein Opa, der jetzt Anfang Mitte 80 ist, einer der größten Fußballfanatiker überhaupt, ist bei jedem Heim- und Auswärtsspiel von unserem Dorfverein dabei, scheut sich da am keinen Weg. Der war dank mir das erste Mal beim VfB generell in der VIP-Loge. Dieses Strahlen in seinen Augen, wo er in den Businessbereich reingelaufen ist, das mit dem Essen gesehen hat, die Stimmung im Stadion. Das ist dann so, es wird immer viel gesprochen, so kenne dein Warum. Das war quasi für mich so ein ganz, ganz großes Warum. Quasi sowas quasi mit meinen liebsten Menschen zu erleben, weil ich denen das ermöglichen kann. Oder zum Beispiel meine ganzen engsten Freunde, das heißt hier mein Freundeskreis in Stuttgart, den ich mir aufgebaut habe, oder mein Freundeskreis daheim, die werden auch von mir mindestens einmal im Jahr zu einem Spiel in die VIP-Loge eingeladen. Die kommen aber immer zu speziellen Spielen mit, die kommen immer zu europäischen Spielen mit. Oder jetzt zum Beispiel zum Franz Becken Supercup waren sie dabei, weil ich halt auch sage, das sind so Momente, wenn die dann irgendwann mit 70, 80 am Rentnerstammtisch hocken und sagen können, hey, ich war 2-3 Mal in einer VIP-Loge bei einem Champions-League-Spiel, was ja was generell unfassbar Besonderes ist, und dann noch bei einem Champions-League-Spiel, weil ich als enger Freundin das ermöglicht habe, das sind dann so die Dinge, die man gerne macht, die einen irgendwo antreiben, so diese gemeinsamen Momente, diese gemeinsamen Erfahrungen, die man halt dadurch teilen kann, durch das, was einem irgendwo ermöglicht wurde. Das sind so Sachen, die mich irgendwo anspornen, die mich motivieren. Und klar, natürlich, das Thema, die Incentives und Wettbewerbe, die wir haben, würde ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, dass ich das nicht schön finde, dass ich mich nicht drauf freue, jetzt nächstes Jahr wieder auf die nächste Reise zu gehen. Weil einfach das Reisen, da geht es ja auch darum, die Menschen, mit den Menschen, die man dort ist, was für Erinnerungen man hat, was für coole Orte man sieht und dass man halt diese Reise bekommt für seine vertriebliche Leistung als Wertschätzung. Und das haben wir zum Beispiel intern auch gemacht. Wir hatten eine Sonderboni, eine Sonderförderung in dem Bereich, wo ich gesagt habe, da muss das komplette Team mitarbeiten. Das ist auch wirklich, da konnten andere mehr mit erwirken als ich, weil ich eine geringere Kundenschlagzahl habe. Und dann haben wir gesagt, hey, wir sammeln das Geld im Topf. Boni bleibt nicht bei mir, auch wenn ich das gesteuert habe. Die Tools konfiguriert, in der Geschäftsführung mit Philipp schon zusammen manche Sachen gemacht. Wir haben bewusst gesagt, das Geld, was wir über 2 Jahre haben, kommt in den Topf und wir machen einen Teamausflug davon. Da war noch gar nicht klar, wie viel Geld wir im Topf haben. Wir haben gesagt, das machen wir zusammen als Team, quasi auch so als die Motivation, eine eigene Agenturreise zu machen. Jetzt waren wir dort so gut und so erfolgreich, dass wir einfach, und das finde ich auch noch so crazy, im Mai 5 Tage nach Kreta als Team in eine Villa fliegen können, was alles dadurch mit dem kompletten Alltag vor Ort durchsubventioniert ist. Und das ist doch irgendwie nichts Geileres, als so was mit seinem Team zu teilen, denen so eine Reise, so einen Urlaub zu ermöglichen, weil das schon einfach irgendwo ein cooler Ansporn, eine coole Sache ist. Und klar, ich sag's mal, generell Vergütungssysteme, man muss ja auch sagen, ich würde jetzt nicht so einen großen Aufwand drehen und so ein Riesenrad und so eine Verantwortung und so ein Risiko eingehen, wenn dann im Hintergrund ein Maximaleinkommen von 60.000, 65.000 Euro brutto stehen würde jetzt an meiner Stelle. Weil dann steht ja einfach das Thema Risiko, Invest, Verzicht, Zeit, Hingabe einfach in keiner Relation zu dem Ganzen. Deswegen ist das immer so schwierig jetzt zu beschreiben mit, ja, motiviert es einen nicht. Also es ist wirklich nicht die Grundsatzmotivation, aber es ist halt einfach dieses Werkzeug, das zur Hauptmotivation, zu dem eigentlichen Antrieb einfach dienen muss, weil ohne das geht's halt einfach nicht. Und deswegen ist das natürlich irgendwo im Nachgang das Schöne, dass man einfach Menschen was Gutes tut, Werte stiftet und dadurch einfach ein gutes Einkommen generieren kann, weil man nie das Einkommen im Vordergrund hatte, Aber ja, das ist wirklich ein schmaler Spagat, weil ich glaube, wenn in der Branche halt wirklich nicht so verdient werden kann, wie es jetzt hier ist, dann ist das natürlich auch schwieriger, so Unternehmertypen in die Branche zu ziehen und dort zu halten. Aber klar, wir haben halt leider Gottes viel zu viele in der Branche, die halt nur wegen des Geldes da sind, die halt angelockt werden mit einem großen Auto, mit einer Rolex und mit keine Ahnung was für Lifestyle-Sachen. Das ist halt immer so der schmale Spagat mit, wie stellt man was zur Schau und was für Menschen zieht man dann quasi dadurch in die Branche.
Sehr schöne Ausführungen zu dem Thema, wenn ich das so sagen darf. Ich würde die Frage vielleicht dann etwas anpassen. Ich glaube, das passt dann noch ein bisschen besser. Und zwar, diese ganzen Systeme sind ja deswegen da, um gute, sehr gute Agenturen zu unterstützen, zu motivieren, aber auch beim Versicherer zu halten. So. Deswegen würde ich mal die Frage andersrum formulieren. Was muss eigentlich ein Versicherer machen, um Menschen, um Unternehmer, die so sind wie du oder so sein wollen wie du, was können die tun? Wie könnten die unterstützen, dass du oder dass, wie gesagt, Unternehmer wie du sagen würden, das motiviert mich, das bringt mich auf die richtige Spur, wie auch immer.
Sie müssen halt einfach die richtigen Menschen bei sich in der Führungsriege einstellen, die auch wirkliche Sparringspartner sind, die halt auf Augenhöhe wie ein Unternehmensberater agieren können und dass da nicht irgendwo ein Gespräch ist, wo man dann quasi sich an meinem Standpunkt denkt, okay, muss ich denen jetzt komplett die Welt erklären, wie ich denke, wie ich ticke, was ich vorhab, was brauche ich dann quasi mit dem Konzern, mit Menschen da ins Gespräch gehen. Ich habe Gott sei Dank da wirklich ein super Umfeld bei der R&V. Ich habe da tolle Sparringspartner in einer unfassbaren Qualität. Ich weiß aber auch, dass es in anderen Gebieten bei uns nicht so aussieht, wie es jetzt bei uns im Gebiet ist. Und deswegen schätze ich mich da wirklich sehr glücklich. Aber du brauchst ja auch die Menschen, die dir dann quasi manche Sachen und Ideen irgendwo abnehmen, wo ich sage, hey, das und das und das könnten wir noch umsetzen, um noch besser, um noch schneller zu werden. Bringt das mal intern voran. Dann muss man da auch wirklich von ganz oben herab, quasi vom C-Level entscheiden. Und dann muss halt klar sein, okay, wir sind da einfach nicht der langsame große Tanker, sondern in manchen Sachen wird auch mal was pilotiert, wird was verprobt. Da muss Vertrauen da sein in die Qualität. Und ja, halt einfach dieser Austausch auf Augenhöhe, weil ich brauche mich jetzt nicht über Marketingkonzepte und Reels und Sachen mit jemand unterhalten, der einen Insta-Feed in einem Konzern pflegt, wo sich jeder denkt, so, hey, das ist zum Fremdschämen. Das ist halt auch so das Thema. Du brauchst halt die richtigen Menschen mit der richtigen Einstellung, auch auf den richtigen Positionen, die dann auch dem gewappnet sind, mit solchen Unternehmern auf Augenhöhe zu kommunizieren und denen irgendwo, als ich nenne es mal Sparringspartner zu dienen, weil klar im Grunde, es ist eine AO, wir sind keine Angestellten, es ist eine andere Weisungsbefugnis, wenn du jetzt beispielsweise im Angestelltenvertrieb der Bezirksdirektor, die Bezirksdirektorin bist, wie jetzt bei uns, da ist das quasi miteinander, ein Ding auf Augenhöhe und dann muss das aber auch irgendwo auf einer Augenhöhe sein und da sind halt die Konzerne dran, die richtigen Menschen zu fördern und zu entwickeln. Und genauso auch da, es gibt halt leider viele Führungskräfte aus der Historie raus, die jetzt in den letzten 5, 6 Jahren vor ihrer Rente sind. Wie sollen die auf einer Augenhöhe eine Digitalisierung, eine KI und Marketing-Dinger und Ads mit Agenturen zusammen bewegen und bewerten? Vielleicht muss man dann einfach auch sagen, dass man gewisse Hierarchien aufbricht und Gruppierungen nicht mehr nach Regionen bildet, sondern nach Unternehmensstruktur, nach Know-how. Und da dann den passenden Sparringspartner als Führungskraft überregional zuordnet, weil das doch viel wichtiger ist, weil einen jungen, dynamischen Anfang 30-Jährigen oder Anfang 30-Jährige in der Führungsrolle, die einem, der noch 5 Jahre bis zur Rente hat, quasi Feuer unterm Arsch macht, weil sie Bock auf Vertrieb hat, ist ja vielleicht dann auch nicht so passend wie der, der es vielleicht auch auslaufen lassen will. Dann sollen die ihr Ding auf ihrer Augenhöhe, sage ich mal, machen und in Rente und dafür mehr Zeit für die Agenturen, die wirklich Bock haben und sich nach vorne entwickeln wollen, da dann die Zeit und das Know-how und die Kapazität rein investieren.
Sehr schöne Ansätze, die du hier teilst. Auch an dieser Stelle auch nochmal vielen Dank für die ganze Offenheit und für die ganzen Insights. Ich glaube, da können sich viele Versicherer für sich selber überlegen, wie sie da aufgestellt sind und wo sie da ansetzen können. Deswegen vielen Dank. Jetzt ist aber natürlich nicht nur Versicherer, die zuhören, sondern auch andere Agenturisten. Ja, würdest du dich eigentlich gerne mit anderen Agenturen vernetzen? Und wenn ja, wie und warum und wo findet man dich?
Ja, also im Grunde am schnellsten und einfachsten findet man mich sicherlich über LinkedIn. Da kann man sich gerne mit mir vernetzen, weil klar, da kann ich gerne auch mit Agenturen in den Austausch gehen. Ich muss aber auch eins irgendwie vorneweg sagen, ich werde einfach nicht die Zeit und die Kapazität haben, da für jeden irgendwelche Einzelbetreuung zu machen und irgendwelche Fragen und sonst was da parat zu stehen. Klar, man weiß ja nie, was sich noch alles ergibt. Vielleicht ergibt es ja mal irgendwann eine Möglichkeit, dass man sowas irgendwo auch als Art Dienstleistung in Anspruch nehmen kann. Man weiß ja nie, was die Zeit bringt. Aber klar, da kann man sich irgendwo gerne vernetzen, weil man weiß ja nie, wie man dann auch gewisse Kooperationen anstreben kann, wo man dann auch sagt, hey, so kannst du davon profitieren, whatever. Da gibt's ja die viele und sehr, sehr viele Möglichkeiten, die man da einfach mal komplett frei durchdenken kann, wo sich ja viele Sachen und Dinge einfach mal auftun können, klar.
Ich glaube, das ist auch das Wertvolle, also die Kooperation, die Zusammenarbeit. Und ich glaube, eine erfüllende Kooperation gibt's ja in der Regel immer dann, wenn beide Seiten etwas geben können, wo der andere was hat. Oder man sich eben bewusst für ein Coaching interessiert, und ein gutes Coaching kostet nun mal Geld. So, also von der Seite alles klar. Vielen Dank auch dafür. Ich möchte ganz kurz zum Abschluss, um den Start des zweiten Teils nochmal Revue passieren zu lassen, beziehungsweise zu einer Anfangsbemerkung meinerseits, würde ich gerne nochmal zurückkommen, weil ich gesagt habe, so eines der Erfolgsfaktoren ist, dass du keine Lebenspartnerin in dieser Phase gehabt hast. Und du richtigerweise auch gesagt hast, wie wichtig doch auch dieser Aspekt des Lebens ist und der bei dir sicherlich dann auch noch den entsprechenden Raum einnehmen wird. An dieser Stelle auch der Hinweis meinerseits: ohne meine Frau, und ich habe die beste Frau auf dieser Welt gefunden, wo ich sehr, sehr glücklich bin, dass sie an meiner Seite ist und die beste Seite, die ich darstellen kann, auch bei mir rausholt. Genau das Gleiche, Marco, wünsche ich dir, dass du auch das, weil alles andere hast du scheinbar schon erreicht, dass du auch da das persönliche Glück findest. Lieber Marco, vielen Dank für die sehr, sehr wertvollen Einblicke in deinen Werdegang, in der Art, in der Haltung, die du hast. Und die letzten Worte gehören natürlich dir. Vielen Dank.
Ja, erstmal danke dafür, deine Wünsche und deine Worte. Da bin ich auch sehr von überzeugt, dass das alles so sich fügen wird. Und ja, ich kann euch einfach auch noch Folgendes mit auf den Weg geben. Seid kreativ, denkt groß, glaubt an euch, glaubt an eure Ziele, glaubt an eure Träume, verfolgt sie, arbeitet hart dafür, und im Grunde, den einen oder anderen Kontakt hat man jetzt hier schon genannt bekommen, oder sei es meiner, wo man sich auch gerne einfach die Hilfe oder die Unterstützung suchen sollte von Menschen, die das Ganze einfach schon begleitet haben oder vielleicht selber den Weg gegangen sind, weil oftmals ist es ja so, dass man da einfach gewisse Abkürzungen nehmen kann, das einfach Investments sind, und man muss halt heutzutage investieren, und ein Investment heißt ja nicht, dass ich Geld ausgebe und später mehr Einnahmen dadurch zu generieren. Traut euch das zu, seid auch da wirklich fleißig und macht was und tut was, weil so ein Wachstum und so eine exorbitante Geschichte, die kommt halt einfach nicht von irgendwoher. Auch ich habe extrem viel investiert, habe über die letzten Jahre, wenn ich es mal runterrechne, waren es wirklich mehrere hunderttausend Euro, die auch irgendwo ins Business geflossen sind, sei es aus eigenen Geldern, sei es auch einfach aus Gewinnen, die man nicht für sich behalten hat, schon direkt wieder reinvestiert hat, in Personal investiert hat, ins Büro investiert hat und. Also das gehört einfach auch dazu. Das muss einem bewusst sein, dass man da einfach nichts geschenkt bekommt. Aber das Schöne ist, jeder kann den Weg sicherlich in einer gewissen Art und Weise ähnlich bestreben. Es kommt quasi nur auf euch und eure Einstellung und den Wähler an.